Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. Als Führungskraft kennt er die Herausforderungen, die mit Personalentscheidungen einhergehen. Weg von Bauchgefühl und alten Mythen hin zu einer Personalauswahl, die wirklich funktioniert. Mit seinem Verständnis für Eignungsdiagnostik und moderner, mitarbeitendenorientierter Führung bringt er frischen Wind in den öffentlichen Dienst. Er zeigt, wie wissenschaftlich fundierte Auswahlverfahren nicht nur die richtigen Menschen in die richtigen Positionen bringen, sondern auch langfristig für erfolgreiche Teams sorgen. Heute ist er bei uns, um zu zeigen, warum gutes Recruiting kein Zufall sein darf. Herzlich willkommen, Marcel Rute. Guten Morgen oder guten Tag aus Mannheim-Seckenheim rüber in meine Heimat nach Niedersachsen. Nicht ganz Kloppenburg, aber Celle, wenn ich richtig informiert bin. Guten Morgen, Marcel.
Guten Morgen, Stefan. Genau, du bist richtig informiert. Bin hier in Celle.
Genau, Kloppenburg ist meine Heimatstadt, das ist Niedersachsen, Celle gehört auch dazu. Was du da genau machst, das haben wir schon ein Stück weit auch in der Anmoderation gehört, können wir gleich aber auch nochmal drauf eingehen. Aber zu Beginn, Marcel, wie lange hast du eigentlich seinerzeit gebraucht, um die Grundgedanken von Eignungsdiagnostik dir selber beizubringen?
Also wenn ich erstmal die richtigen Quellen gefunden habe, dann kann man das auf rund 2 Stunden runterbrechen. Denn wenn ich ehrlich bin, waren die erhellendsten 15 Minuten zu dem Thema ein 15-Minuten-Video bei YouTube von Professor Dr. Uwe Canning zur Anforderungsanalyse. Danach war für mich sofort klar, ich muss was ändern. Das, was ich hier mache, hat nicht so Hand und Fuß. Ich weiß gar nicht, welche Person, die da vor uns sitzt, die Aufgaben am besten erledigen kann. Das war so der erste Punkt. Und der zweite Punkt war ein Podcast, der heißt Die Richtigen von Harald Ackerschott. Und der Harald, der hat da so wunderbar mit plastischen Beispielen, mit Bildern einfach erklärt, worauf es ankommt, wie Recruiting eigentlich funktioniert und was man eignungsdiagnostisch alles beachten sollte. Und danach war für mich klar, hey, da sind viele, viele Punkte, die kein Hexenwerk sind, sondern die man auch ganz praktisch bei sich umsetzen kann und das selbst als Hiring Manager.
Jetzt sag doch mal schnell noch unseren Zuhörenden, die meisten beschäftigen sich dann auch mit meinen Gästen, das ist auch ganz gut so, aber vielleicht kannst du uns deinen Arbeitsalltag auch mal kurz umreißen, was du bei dir in Celle so genau machst.
Ja, also ich bin Amtsleitung für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung. Klingt erstmal sehr sperrig, ist aber ein recht abwechslungsreicher Bereich. Ich würde uns beschreiben als internen Dienstleister. Wir arbeiten sowohl innerhalb der Kreisverwaltung für alle Ämter, Fuhrpark, Telefonzentrale, Post, Digitalisierung der Post, all solche Dinge. Wir haben den Schwerpunkt im kaufmännischen und technischen Gebäudemanagement. Also überall, wo jemand in einem Gebäude sitzt, das wir eben, das uns auch gehört, da übernehmen wir Reparaturen, Wartungen, Anpassungen, das volle Programm. Und wir kümmern uns auch kaufmännisch um Anmietung, Vermietung, Ankauf, Verkauf und alles, was damit zusammengehört, auch alle Dienstleistungen eben zu beschaffen, wie eine Reinigung. All solche Dinge gehören dazu. Und dann haben wir noch so 2 exotische Bereiche bei uns. Das ist zum einen der Sport, der einfach so traditionell historisch gewachsen herangekommen ist. Da sind wir auch mal mit Kunden von außen, also mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt. Und dann haben wir noch unser Kreisarchiv mit 2 sehr guten Kolleginnen, die auch einen tollen Job einfach machen und alle möglichen Anfragen, egal ob vom NDR oder halt von jemandem, der in der Ahnenforschung irgendwie interessiert ist, wer hat eigentlich mal wo wie gewohnt, da sind die aktiv. Und das ist so ein schöner, abwechslungsreicher Tag. Und mein Herz brennt da eigentlich für das Personal. Ich stelle da Personal an die erste Stelle, weil wir mit rund 100 Mitarbeitenden einfach ein ganz großes Rad drehen und alleine rund 200 bis 250 Millionen Euro innerhalb von 5 bis 6 Jahren in unsere Schulentwicklung, Schulstruktur hier investieren.
Das heißt, du hast bei dir im Amt 100 Leute, für die du Verantwortung trägst und die du in den letzten 8 Jahren auch alle selber mal mehr, mal weniger eignungsdiagnostisch eingestellt hast?
So kann man das sagen. Also seit 6 Jahren hier beim Landkreis Celle, genau. 2 Jahre vorher beim Land, beim Logistikzentrum Niedersachsen, ja. Und für diese 100 Personen habe ich mal mehr, aber in den vielen, vielen Jahren eher weniger eignungsdiagnostisch eingestellt, ja.
Wie war denn, und wir wollen natürlich jetzt nicht auf dem Landkreis Celle rumkloppen, also im Gegenteil, das liegt mir auch überhaupt nicht, auch generell in meinen Podcast-Episoden sage ich das immer wieder mit dazu, auch wenn wir in andere Bereiche reinschauen, es geht nie darum, irgendjemanden zu diskreditieren, aber was genau, Marcel, hast du denn vor Eignungsdiagnostik gemacht, bevor wir da nochmal etwas tiefer drauf eingehen?
Ja, ich glaube, da würde ich einmal ganz kurz ausholen wollen. Also in dem Prozess für mich Führungskraft zu werden, habe ich erst einen Dozentenjob gemacht und hatte so habe da eine große Schnittmenge für mich erkannt zwischen der Dozententätigkeit und der Führungstätigkeit, weil man auch Verantwortung übernimmt, viel individuell auf die Menschen eingeht, Verantwortung für den Lernerfolg übernimmt und sie am Ende zu einem Ziel hinbringen möchte, nämlich Prüfungen gut zu bestehen. Und das war dann der Moment, dass ich gesagt habe, so, ich möchte das gerne machen. Dann gab es eine Führungskräftequalifizierung und dann wird man vorbereitet auf, was ist Führung allgemein, Konfliktgespräche, Gesprächsführung, Rhetorik, wie moderiere ich eigentlich Teambesprechungen und. Also viele, viele wichtige Aspekte, aber was weder im Studium noch irgendwie in dieser Vorbereitung auf Führung eine Rolle gespielt hat, war, wie wähle ich eigentlich Personal aus? Und dann bin ich beim LZN, fange da an, habe die ersten Verfahren. Wir suchen für eine kaufmännische, also wir suchen eine kaufmännische, eine Person mit kaufmännischer Ausbildung. Wir schreiben aus und wir kriegen über 100 Bewerbungen. Ich glaube, es waren 120 oder so rund. Und dann stehe ich da und dann werden mir die gegeben mit der Bitte, nimm eine Vorauswahl vor.
Mhm.
Ich hatte im Grunde nichts, wo ich ansetzen konnte, außer dem, was ich annahm, was denn auf der anderen Seite bisher passiert sei. Was habe ich wahrgenommen? Da höre ich halt Dinge wie, ja, also wenn du in deinem Anschreiben einen Fehler machst, dann bist du aussortiert, dann bist du raus. Wenn du Lücken im Lebenslauf hast, dann bist du raus. Das zeigt, ne, dass so nach dem Motto, stimmt was nicht mit dir. Und so bin ich dann halt auch vorgegangen. Ich habe mir diese 120 Bewerbungen innerhalb von 2 Tagen durchgeguckt und habe genau auf diese beiden Kriterien im Wesentlichen geachtet, um diese Anzahl einfach zu reduzieren. Und das finde ich aus heutiger Sicht halt sehr bedauerlich. Also klar, auf der einen Seite muss ich irgendwas machen. Ich kann nicht 120 Personen zum Gespräch einladen. Das würde jede Kapazität irgendwo sprengen und nicht im Verhältnis stehen. Aber auf der anderen Seite ist es mir mit Sicherheit dadurch passiert, dass ich sehr gut geeignete Kandidatinnen und Kandidaten aussortiert habe. Und das war so ein Punkt, den fand ich sehr bedauerlich, sehr schade aus heutiger Sicht. Dann geht es im Grunde weiter, dass wir natürlich in strukturierte Interviews im Nachgang gegangen sind. Und dann heißt es, lieber Hiring Manager, lieber Fachbereich, stell bitte Fachfragen, bereite die vor. Und das habe ich dann gemacht, nach bestem Wissen und Gewissen, sowohl beim LZN als auch beim Landkreis. Und das führt zum Beispiel dazu, dass wir im technischen Bereich, wenn wir Bautechniker oder Ingenieure gesucht haben, gefragt haben, was bedeutet die VOB und welche Teile hat diese? Und dann haben wir gesagt, diejenigen, die wissen, VOB steht für Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen und die wissen dann, die Teile A, B, C stehen für das und das, dass die geeigneter sind, den Eindruck hatten wir zumindest, als diejenigen, die gesagt haben, boah, kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, steht links von mir im Regal, ich arbeite im Wesentlichen mit Teil B, wo wir dann gedacht haben, das passt nicht. Aus heutiger Sicht schaue ich auf die Frage und denke, was sagt mir das eigentlich? Also diese Frage wird ja im Berufsalltag gar nicht auf die Person zukommen. Und der eine lernt das vielleicht auswendig, der nächste weiß, wo es steht und kann es anwenden. Also die Antwort auf die Frage gibt uns nichts und deswegen stellen wir diese Frage heute halt nicht mehr. Das war so ein Part. Der dritte Part war, wir suchen Elektroingenieure. Und eine Zeit lang, gerade als der Ukraine-Krieg begonnen hat und das Thema Energieversorgung, Energiesicherheit eine sehr große Rolle gespielt hat, haben wir uns natürlich mit der Frage auseinandergesetzt, was passiert in einem Blackout-Szenario, wo können wir was für die Bevölkerung noch sicherstellen? Und dann war wichtig, wie können wir eine Versorgung über Notstromaggregate sicherstellen? Also haben wir in einem Auswahlverfahren, als wir die Elektroingenieure gesucht haben, quasi die Frage gestellt, stell dir vor, du musst Notstromaggregate beschaffen. Wie machst du das? Wie gehst du vor? Und welche Anforderungen stellst du an das Notstromaggregat? Diese Frage war zu dem Zeitpunkt, als es relevant war, eine sehr, sehr wichtige und musste kurzfristig gelöst werden. Wenn ich aber auf die gesamten 6 Jahre, die ich jetzt hier bin, zurückschaue, sehe ich, dass wir weniger als 5% der Arbeitszeit uns mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Nicht entscheidend, nicht prägend für die Stelle. Und aus heutiger Sicht sage ich, lasst uns auf den Kern der Aufgabe der Stelle beschränken und nicht auf kleine Randthemen, die nicht entscheidungsrelevant sind. Und das sind eben so Aspekte, so Themen, die wir in der Zwischenzeit hier gelernt haben, auch eben durch Harald Ackerschott und Uwe Canning, und einfach da unser System umgestellt haben.
Die beiden Protagonisten kenne ich natürlich auch. Also den Harald kenne ich tatsächlich virtuell persönlich, weil er auch schon beim Arthur und mir im Podcast war. Also wenn man einen Podcast über Recruiting macht und Harald Ackerschott nicht eingeladen hat, dann macht man, glaube ich, auch irgendetwas kolossal verkehrt. Und der Professor Canning, ich glaube sogar von der Hochschule Osnabrück, also auch Niedersachsen, gell Marcel?
Genau.
Der hat ja dieses Programm auf, oder beziehungsweise diesen Channel auf YouTube, 15 Minuten Wirtschaftspsychologie. Und da hat er natürlich verschiedenste Themenfelder, die er antriggert. Also wirklich auch da, wenn ich beim Thema Persönlichkeitsanalyse bin, ne, dann hat er 15 Minuten über typologische Persönlichkeitsmodelle, die er da mal eben kurz auseinandernimmt, ne, und sagt, Leute, konzentriert euch auf andere Dinge. Dort hat er das, was du auch beschrieben hast. Er hat noch 3, 4, 5 andere Dinge, die man sich wirklich gut reinknuspern kann. Insbesondere konzentriert er sich ja auch auf den Kern, und trotzdem muss ja ein Transfer stattfinden, ne? Also Marcel schaut sich jetzt ein YouTube-Video von Professor Canning an und hört einmal Podcast von Harald Ackerschott. Das ist ja quasi nur der Start gewesen. Wie hast du dieses Wissen, was du dir ja proaktiv angeeignet hast, wie hast du das dann ja schon fast methodisch oder vom Prozess her dann bei dir auch in die anderen Köpfe bekommen? Weil du selber sagst, total sinnvoll, muss ich so machen. Du bist ja nicht alleine im Landkreis, ne? Du hast ja ein riesiges Team, die du davon ja auch überzeugen musst. Und oftmals steckt da ja der Hase im Pfeffer. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Nee, absolut. Da liegst du genau richtig. Das war der Startschuss. Natürlich habe ich dann links und rechts geguckt. Natürlich habe ich dann noch weitere Quellen mir angeschaut und mich da vertieft eingearbeitet. Aber du hast recht, der wichtigste Schritt ist, wie geht's dann eigentlich weiter? Wie kommt man in die Umsetzung? Und da bin ich ja nie alleine, ne? Als Amtsleitung bin ich Vorgesetzter von Führungskräften. Und gerade diese direkten Führungskräfte sind natürlich sehr entscheidend auch für die Personalauswahl. Wer kommt da in deren Teams? Deswegen bin ich eigentlich so vorgegangen, dass ich gesagt habe, Leute, ich möchte euch mal einen Impuls geben. Ich habe alle Führungskräfte aus meinem Bereich, habe ich eingeladen und gesagt, komm, wir setzen uns mal zusammen. Habe ich quasi mal aufgezeigt und auch dargestellt, guck mal, wir haben in der Vergangenheit mehrere Personen eingestellt, die nach relativ kurzer Zeit, also auch in der Probezeit, uns wieder verlassen haben. Und das zeigt, dass wir mit unserer Personalauswahl ja nicht immer richtig liegen. So ganz plastisch. So, und dann sieht man natürlich erstmal nicken. Und dann bin ich im Grunde weitergegangen und habe gesagt, okay, wir schauen uns jetzt bitte mal ein 15-Minuten-Video an. Und dann habe ich das Video zu der Anforderungsanalyse von Uwe Canning einfach mal gezeigt, weil er aus meiner Sicht dort nochmal sehr gut zeigt und sagt, ja, die Kernfrage ist doch, wie kann ich vorhersagen, welche der Personen, die da vor uns sitzen, die Aufgaben am Ende am besten erfüllen. Und dann zeigt er ja, wie man methodisch vorgehen sollte, welche Fragen man sich mal stellen sollte. Und nachdem die Kolleginnen und Kollegen das gesehen haben, da gab es kaum noch Fragen. Also da war zumindest im Raum spürbar für mich, ja, wir verändern was. Und selbst ein Kollege, der kurz vor dem Ruhestand war, der hat gesagt, ja Mensch, hätte mir das mal jemand vor 20 Jahren jemand gesagt, da wäre ich damit auch anders umgegangen. So sinngemäß. Und das war so der erste Auftakt. Und nachdem man einmal so diesen Impuls gegeben hatte, haben wir dann gesagt, so, wir probieren das jetzt. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Und da habe ich gesagt, komm, wir werden uns hier abteilungsübergreifend mal für die erste Stelle, wo wir eine Anforderungsanalyse machen wollen, mal zusammensetzen. Und dann machen wir eigentlich nichts anderes, als uns konzentriert hinsetzen zu sagen, was steht auf dieser Stelle an? Welche Aufgaben fallen in welchem Umfang an? Wie sieht ein durchschnittlicher Arbeitstag aus? Stell dir mal vor, morgens der Wecker klingelt, jemand steht auf, ist bei der Arbeit. Was passiert dann? Und dann und dann und dann. Und geht das mal bis zum Feierabend durch. Gewichtet, also clustert und gewichtet die Aufgaben einfach mal. Und zieht dann raus, aha, wo ist der Kern? Was ist wirklich wichtig? Und guckt dann mal, was haben denn die bisherigen Stelleninhaber und Stelleninhaberinnen, was haben die denn mitgebracht, damit das richtig gut lief? Und was sind vielleicht Punkte, Ideen, Beispiele, wo es mal nicht gut lief? Und haben uns dann so weitergerobbt zu dem Thema, was sind denn kritische Situationen? Um auf der Basis die Kompetenzen einerseits herauszuziehen, was ist uns wichtig, was müssen die mitbringen? Und auf der anderen Seite eben auch zu schauen, welche Situationen gibt es, aus denen wir Fragestellungen konstruieren können und dann eine Kompetenz abprüfen können? Und dann eben aber auch verhaltensorientierte Fragen mal zu stellen, klassisch mit der STAR-Methode, wo wir auch ganz viel rausziehen können über die Person und auch über die Passung zu dem, wie wir hier ticken, zu der Unternehmenskultur. Ne? Und das war so ein toller Weg und ist halt ein Weg, den wir jetzt immer weitergehen. Also es ist gerade für uns ein Lerneffekt, weil am Anfang, das muss ich zugeben, am Anfang ist der Zeitaufwand halt echt hoch, wenn man mehr oder weniger bei Null anfängt, ne? Und ich habe da ja auch Verständnis, sehr viel Verständnis für meine Kollegen hier im Amt, für die Führungskräfte. Die haben ja nun mal, ne, das Postfach voll, das Telefon klingelt. Ich habe den Wunsch und den eigenen Wunsch haben sie auch, dass sie für ihre Mitarbeiter da sind, so ein bisschen Open-Door-Policy. Ne? Ihr habt was, kommt her, ja. Wir reden drüber. Ja. So, ja. Und dann komme ich um die Ecke und sage, jetzt schaufel mal bitte schön ordentlich Zeit frei, damit wir eine Anforderungsanalyse machen können und damit wir hier unsere Personalauswahl professionalisieren, weil am Ende natürlich der HR-Bereich von uns die Fachfragen benötigt, wir aber aus meiner Sicht diese Anforderungsanalyse brauchen, um vernünftige Fachfragen zu stellen, die am Ende auch eine Aussagekraft haben. Und deswegen ist das so ein Spagat gerade, ne, den wir da gehen und auch das Tempo irgendwo im Blick halten müssen.
Lass mich da kurz reingrätschen, Marcel. Ich finde das hochgradig spannend, was du machst. Und da können sich auch viele, auch in der freien Wirtschaft, jetzt sind wir ja bei dir in einem Landkreis, im Amt unterwegs, ne, also in der öffentlichen Verwaltung, im öffentlichen Dienst, die werden bei vielen Themen dann durchaus auch mal belächelt. Ich glaube, jetzt ist das Thema auch mal durch, ne, weil auch da muss eignungsdiagnostisch vorgegangen werden, wie eigentlich überall, egal wie groß die Firma. Ich habe auch gestern oder vorgestern in Vorbereitung auf dieses Interview noch einen Post gesehen, Marcel, von unserer Kollegin, von der Vanessa Reynolds, die ja letzte Woche hier im Podcast war. Und dann kam dann eine Antwort, natürlich werde ich diesen Namen jetzt nicht nennen, die Firma auch nicht, das gehört sich nicht. Nichtsdestotrotz kam da, naja, also bei uns wird das nicht funktionieren. Also bei uns ist so viel Hire and Fire. Also ich gebe das jetzt sinngemäß wieder. Da macht das alles überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Worauf ich hinaus will, ist auch an die Zuhörenden, das, was der Marcel beschreibt oder das, was ich auch immer predige, tatsächlich schon teilweise predige. Ich komme da echt schon wie so ein Pfaffe vor, ja, obwohl ich mit dem Laden eigentlich so gar nichts zu tun habe. Aber es ist tatsächlich so, es ist wirklich relativ einfach, aber am Anfang ist es halt auch ein enormer Aufwand, so wie Marcel auch beschreibt. Und vor allen Dingen ist es erstmal anders als das, was ich sonst in den letzten 10, 15 Jahren nicht nur selber gemacht habe, sondern bei anderen im Amt gesehen habe oder links und rechts bei den KollegInnen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, auch was ich sonst so bei mir im privaten und Freundeskreis auch so mitbekomme. Ne? Also mit anderen Worten, das, was Marcel und ich da beschreiben mit Eignungsdiagnostik, das ist eigentlich der goldene Weg. Aber genau diesen goldenen Weg wollen viele einfach nicht gehen, weil dieser Dunst des, ich habe das schon immer so gemacht, der ist so verquollen und so dick geworden, dass man da gar nicht mehr so wirklich durchkommt. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder Impulse zu setzen, nicht von oben herab zu sagen, hey, das muss jetzt so gemacht werden, ne? Könntest du in deiner Rolle als Amster, dann könntest du ja auch quasi Order de Mufti spielen. Ich weiß, dass es nicht dein Führungsstil ist, Marcel, aber es gibt halt noch sehr, sehr viele, die das so machen und dann dringt das nicht durch, ne? Also diese Frage, warum machen wir das denn jetzt, auch mit einem Impuls zu senden, halte ich für eminent wichtig und vor allen Dingen auch, und das ist eine Verbindung dann zur Vanessa und zur letzten Folge, das Thema Fluktuation oder auch was du gemeint hast, Frühfluktuation. Also wir sprechen von Frühfluktuation, wenn die Menschen innerhalb der Probezeit, egal wie lang die jetzt ist, maximal 6 Monate wissen wir, wenn die da wieder gehen, ist das eigentlich aus Personalauswahlsicht der Super-GAU. Und das kostet am Ende des Tages nicht nur Nerven und Zeit, sondern auch wahnsinnig viel Patte. Ne? Also da steckt richtig, richtig Geld dahinter. Und oftmals ist es so, dass man auch Führungskräfte über diesen Weg dann bekommt, aber eben nicht nur über diesen, sondern dann halt auch im zweiten Schritt kommt, lasst jetzt einfach mal umsetzen und mal ausprobieren, pilotprojektmäßig. Und das ist schon sehr, sehr steinig, ja.
Absolut.
Also das ist wirklich steinig. Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Ich habe jetzt nicht im Amt gearbeitet, sondern in einer IT-Firma, wo man dann auch immer irgendwie so ein bisschen den Glauben hat, da sind die alle so agil, da spielen die alle sofort mit und sowas, ne? Leute, mitnichten. Also wir sprechen hier immer noch von Menschen, die in Führungsverantwortung sind. Und Marcel sagte es, das Postfach ist voll, das Telefon klingelt. Und ich glaube, was noch vergessen oder was bei euch wahrscheinlich auch so ist, was jetzt nicht direkt aufgeploppt ist, der Kalender ist voll bis oben hin mit irgendwelchen sinnbefreiten Meetings. Ja, also da kann man auch immer gut starten und da mal ein bisschen durchkärchern, ja, und überlegen, welche Meetings machen denn jetzt wirklich Sinn. Aber das Meeting, da würde ich gerne nochmal drauf zurück, weil du hast jetzt ein paar inhaltliche Themen auch angetriggert, insbesondere die Critical Incident Technik und auch die Verbindung zu HR. Wie sehr hat HR bei euch denn oder Personal das Thema dann auch von dir gekauft? Weil der Impuls kam ja von dir, von einer Führungskraft. In aller Regel denkt man ja, sitzt die Methodenkompetenz bei Personalauswahl im HR.
Wir sind da im offenen Dialog. Also wir zum Beispiel bei dem Thema Vorauswahl, was ich hier mit dem LZN-Beispiel gebracht hatte, da bin ich den Kollegen sehr dankbar, dass wir jetzt einfach mal eine Testphase machen und mal schauen, dass wir kognitive Leistungstests als Vorauswahlkriterium nehmen, anstelle der Berufserfahrung im Ausbildungsberuf oder Berufserfahrung im öffentlichen Dienst, die aus meiner Sicht keine valide Vorauswahl ist. Punkt. So, und da merke ich, also da sind sie offen, da gehen wir in die Diskussion und finden am Ende einen Weg, wie wir das machen. Bei den Themen Fachfragen, die haben wir umgestellt für uns, und das Feedback aus dem HR-Bereich war, dass die Fragen gut seien und dass sie sich im Grunde bei mir kommt an, sie freuen sich darüber und den Weg können wir weitergehen. Und das ist ein schönes Feedback, und so arbeiten wir da partnerschaftlich weiter, um eine validere Personalauswahl zu bekommen.
Und das, liebe PersonalerInnen da draußen oder alle im HR, ne, es gibt ja viele im HR, die sich sofort auf den Schlips getreten fühlen, wenn Führungskräfte mit irgendwelchen Ideen um die Ecke kommen. Ne? Ich glaube, wir hatten es auch bei Arthur im Podcast gemeinsam so einleiten, die böse Führungskraft, ne? Oder der böse Hiring Manager. Also ich glaube, ihr könnt raushören, dass der Marcel alles andere als böse ist, sondern dass er ein Ziel vor Augen hat, nämlich passendere Menschen auf die Position zu setzen, um das Amt erfolgreich zu machen. Und das könnt ihr überall hin transferieren. Und ich glaube, damit startet es ganz zu Beginn. Und das ist ja auch einer der Recruiting Basics vom Arthur und von mir. Ich glaube, wir nennen das Commitment, ne? Oder ich glaube es nicht nur, ich weiß es sogar. Dieses Commitment, am Ende des Tages ist es doch wirklich total Hupe, wo die Idee herkommt und wer den ersten Impuls hatte. Aber am Ende des Tages sollte doch die beste Idee gewinnen und nicht so nach dem Motto, oh, das haben wir uns im HR jetzt gar nicht ausgedacht, was ist denn das überhaupt, das müssen wir jetzt erstmal kritisch beäugen, sondern wirklich ausprobieren, schauen, was geht. Es wird nicht immer alles funktionieren, ne? Auch das werdet ihr merken, oder hast du vielleicht sogar auch schon ein Beispiel für uns, Marcel, im Anschluss. Es muss auch nicht alles funktionieren, nur ist dieser erste Schritt hinzu ist deutlich besser als der Schritt, oh, da bleiben wir mal von weg. Das sollen sich andere angucken, denn ich glaube auch sehr, dass wir gar keine andere Wahl mehr haben. Ne? Also wir haben die großen gesellschaftspolitischen Themen, viele sprechen vom Thema Fachkräfte. Aus meiner Sicht ist das ein Damoklesschwert, was über Deutschland schwebt, wie so viele andere auch. Ich glaube nicht so wirklich an den Fachkräftemangel. Ich glaube, wir haben viele gute, sogar sehr gute Fachkräfte, die einfach schlichtweg in falschen Rollen unterwegs sind, weil Arbeitgeber nicht in der Lage sind, Potenziale zu erkennen, weil sie, wie eingangs schon gesagt, immer das Schema F machen, ne? Und dann nicht mal Schema E wie Eignungsdiagnostik. Und es hört sich natürlich auch sehr sperrig an. Dazu kann ich euch den Recruiting Basics Podcast nochmal zusätzlich empfehlen. Da gehen wir auf die einzelnen Themenfelder auch nochmal drauf ein. Ich glaube, den hast du dann auch parallel mal gehört, ne?
Ja.
Und es geht darum, sich ein Themenfeld anzuschauen, sich Impulse von außen zu holen. Das Schöne an unserer Zeit ist, dass das alles mit wenig, ich sag mal, Reiseaufwand möglich ist, ne? Also du musst jetzt nicht irgendwie zu uns hier nach Mannheim fahren und musst dir einen Podcast anhören, sondern das machst du virtuell, das machst du audiotechnisch in deiner Karre auf dem Weg ins Büro oder so, ne? Das heißt, wir haben diese Möglichkeiten. Und von daher ist das nur ein ganz großer Impuls nach draußen, auch diesen Weg mitzugehen und sich dann wirklich von außen immer wieder neue Impulse reinzuholen, aber dann auch immer kritisch zu bleiben und dann intern zu schauen, wie kann ich es mit den Fachabteilungen links und rechts auch partnerschaftlich, das war für mich das Triggerwort, Marcel, partnerschaftlich umsetzen, denn auch der Landkreis Celle, auch die Firmen, mit denen ich arbeite, die mal eher privatwirtschaftlich organisiert sind, die verfolgen ja alle dasselbe Ziel. Die wollen das Unternehmen besser machen und vor allen Dingen langfristig und nachhaltig erfolgreich. Und das geht. Natürlich haben wir das Thema KI, wir haben Automatisierung und Standardisierung, aber ganz ohne Mensch wirst du es aus meiner Sicht, bin gespannt, wie du das siehst, ganz ohne Mensch wirst du es nicht bauen können.
Genau der Meinung bin ich auch. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Dadurch, dass der Zeitaufwand relativ hoch ist, ist das für uns gerade so ein iterativer Prozess. Wir haben jetzt nicht gesagt, es muss perfekt sein, sondern wir wollen erstmal auch ins Machen kommen und auch kleine Schritte sind eben Fortschritte. So, und jetzt haben wir halt Auswahlverfahren gehabt, wo auch mal eine Frage dabei war, wo wir sagen mussten, nee, die war es jetzt doch noch nicht.
Mhm.
Wo wir vielleicht auch mal im Vorfeld eine Frage nochmal gestrichen haben, kurzfristig, weil wir nicht beachtet haben, wie das vielleicht auf Dritte nochmal wirken kann, sondern mehr die Eignungsdiagnostik in den Fokus gestellt haben. So, und jetzt arbeiten wir gerade daran, zu gucken, natürlich ergibt sich ein positiver Effekt. Je häufiger man das gemacht hat, desto schneller wissen alle, in welche Richtung wir wollen. Ich selber habe da ja sehr spezielle Vorstellungen, bei denen die halt dann von den übrigen Führungskräften im Amt auch nicht immer gleich zu erahnen oder gleich zu erfüllen sind. Und jetzt arbeiten wir zum Beispiel auch daran, eben mit KI zu arbeiten und stellen halt fest, wenn wir ausführliche, gute Prompts machen, viel Input geben, dann kriegen wir auch gute Anregungen. Und wenn wir dann eben zum Beispiel sagen, so bitte, unsere Auswahlverfahren sind 60 Minuten lang, bitte bau uns mal eine Struktur auf, da sollen bestimmte Cases mit drin sein, da sollen zwei Fragen zu verhaltensorientierten oder verhaltensbasierte Fragen dabei sein, STAR-Methode.
Ja.
Und wir dann eben sagen, so jetzt bau bitte mal was auf und gib uns mal viele verschiedene Beispiele. Wenn wir klipp und klar vorgeben, welche Kompetenzen uns wichtig sind und welche zwingend abzuprüfen sind und auch beschreiben, was diese Kompetenz denn für uns bedeutet. Und dann ist es zwar kein Ergebnis, was wir eins zu eins übernehmen können, aber dann sind es einzelne Fragen, wo wir sagen, hey, gute Idee, da arbeiten wir jetzt nochmal weiter und das passen wir jetzt auf unsere Situation hier vor Ort an. Und das spart dann wieder Zeit und ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube auch, es wird nicht ohne Mensch gehen, aber die Kombination wird einfach ein Produktivitätsbooster sein.
Das glaube ich tatsächlich auch und an der Stelle tatsächlich empfehle ich sehr gerne und das ist auch unentgeltlich, weil ich einfach dahinter stehe, das Programm vom Daniel Mühlbauer, von unserem geschätzten Kollegen, das bringe ich auch bei mir in die Shownotes mal mit rein, der hat einen Chat-GPT-Führerschein für HR gebaut. Den habe ich mir tatsächlich für ein paar Penunzen gekauft und ich kann nur sagen, wer in das Thema auch wieder, so wie Marcel zu Beginn der Episode meinte, das Erste, was ich bei ChatGPT gemacht habe und das ist halt nur sinnbildlich für komplett KI, ich habe mir das jetzt kuratiert reingeföhnt und meine Prompts sind einfach nur extrem gut jetzt und auch die Ergebnisse sind auf einmal extrem gut, aber du hast einen wichtigen Impuls nochmal am Ende gegeben, Marcel. Da muss man auch nochmal drüber schauen. Ne? Also eine KI ist am Ende des Tages nur so schlau wie der sie anwendet, will ich mal so behaupten. Aber diese Kombination aus, hey, da ist auf jeden Fall was am Markt, das nennt sich Eignungsdiagnostik, das ist echt sperrig, das muss man sich ein bisschen reinfühlen, da braucht man ein bisschen was. Das in Kombination, glaube ich, mit künstlicher Intelligenz und zu wissen, wo die eigenen Engpässe auch sind, ich glaube, das ist einfach nur clever. Auch wenn es nicht perfekt funktioniert, es ist einfach nur clever, weil dann bist du am Ende des Tages deiner Konkurrenz oder den Unternehmen, denen du eine Nasenspitze voraus sein willst, bist du dann auch genau deswegen die Nasenspitze voraus und die wundern sich, warum das da im Landkreis Celle auf einmal bei der Personalauswahl so gut funktioniert und ihr keine, also ohne Frühfluktuation wird es wahrscheinlich nie gehen, ne? Also das gibt es einfach nicht, muss auch nochmal, glaube ich, klar gesagt werden, aber wenn diese schon mal wirklich signifikant reduziert werden kann, kann man das wunderbar in Euros umsetzen, die man dann auch durchaus werbemäßig dann auch prominent sagen kann. Und das investieren wir jetzt in andere Themenfelder, einfach weil wir hier einen richtig geilen Job zusammen machen.
Genau. Und das ist auch nicht das Ziel. Also ich glaube, das Ziel kann nicht sein, keine Fluktuation mehr zu haben und immer sicher zu treffen. Das ist auch nicht der Anspruch von Eignungsdiagnostik, so wie ich es verstehe.
Genau.
Sondern es geht halt einfach nur darum, diese Fluktuation wesentlich zu minimieren und einfach eine bessere Passung sowohl für die Person als auch fürs Unternehmen hinzubekommen. Und da, glaube ich, kann man schon mit wenigen Schritten auch relativ schnell was erreichen. Und grundsätzlich kann ich nur noch mal immer den Appell rausgeben. Also ich habe selber gezeigt, natürlich hat man als Hiring Manager, ich sag's mal auf gut Deutsch, einen Arsch voll Aufgaben. Aber in dem Moment, in dem ich eine Vakanz habe, sorgt die Vakanz dafür, dass die übrigen Kolleginnen und Kollegen in der Regel diese Aufgaben mit auffangen müssen. Und je länger das dauert, desto mehr sinkt die Zufriedenheit der Kolleginnen und Kollegen und irgendwann ist auch bei denen eine Belastungsgrenze erreicht und dann komme ich in eine negative Teufelsspirale, ne? Und deswegen kann ich immer nur wieder sagen, als Führungskraft ist man nichts ohne sein Team. Man kann es alleine nicht schaffen. Wenn man als Hiring Manager das Personal an die erste Stelle stellt, dann merken die Kolleginnen und Kollegen das und das zahlt so auf das Thema Retention, auf Mitarbeiterbindung ein. Das ist so, so wichtig, minimiert viele, viele Probleme und am Ende zahlt sich das 10-mal zurück. Also, denn auch während dieser Vakanz können die Aufgaben nicht in der Qualität und in der Quantität fortgeführt werden, wie man es als Führungskraft, als Hiring Manager wünscht. Und deswegen immer meine Bitte, wo immer es möglich ist, Personal an erste Stelle. Man ist vom Personal abhängig, man braucht das Personal und es macht auch viel, viel mehr Spaß, wenn man zufriedene Kolleginnen und Kollegen hat.
Der ganz, ganz, ganz wichtiger Impuls nochmal zum Ende, das macht dort auch einfach echt Bock, ne? Also das habe ich auch gelernt. Jetzt hatte ich so eine Spezialrolle als Führungskraft im HR, ne? Aber auch da, es macht einfach nur Bock und es fällt auch einfach wirklich nicht schwer, wenn man sein eigenes Ego ein Stück weit hinten anstellt, dann ist man relativ zügig auch Talent oder Mitarbeitenden orientiert oder zentriert unterwegs. Zum Ende, Marcel, was ist dein Tipp Nummer 1 an alle, die jetzt hier zuhören und sagen, Menschenskinder, der Typ da aus Celle, das ist eine Inspiration für mich, um gleich nach diesem Interview mit etwas zu starten, was würdest du diesen Personen empfehlen?
YouTube öffnen, 15 Minuten Anforderungsanalyse von Professor Dr. Uwe Cunning anschauen aus der Reihe Wirtschaftspsychologie, heute heißt es, glaube ich, das ist so der erste Schritt. Und dann würde ich mich einfach fokussieren, zu schauen, welche Fragen stelle ich eigentlich? Geben mir diese Fragen wirklich Antwort auf die Frage, wer kann die Aufgabe besser machen oder nicht? Und darauf würde ich mich fokussieren.
Ja, und die Frage nach den Stärken und Schwächen und wo siehst du dich in 5 Jahren, kommt da garantiert nicht dabei raus. Wenn das doch der Fall sein sollte, dann meldet ihr euch sowohl bei Marcel als auch bei mir. Marcel, ich danke dir für deine Zeit heute. Das war ein zweites Mal sehr inspirierend für mich. Danke dir dafür, dass das so cool geklappt hat. Ich grüße dich. Grüße gehen raus nach Celle und hoffentlich auf bald mal wieder. Ciao, ciao.
Danke. Danke gleichfalls. Macht immer wieder viel Spaß mit dir.
Dankeschön. Das war eine weitere Episode im Ja klar Podcast. Hat dir diese Episode auch so gut gefallen? Dann freue ich mich über dein Feedback, eine Bewertung und das Teilen mit deiner Community. Die nächste Episode, ja klar, nächste Woche Donnerstag. Bleib dran für spannende Gäste und tiefgehende Insights rund um HR, Kommunikation und Führungsthemen. Auf bald!